Ja, liebe Gemeinde, haben Sie das noch im Ohr, diese tiefe Resignation bei Thomas? Jetzt ist er also tot. Ach, am liebsten würde ich mich gleich mit umbringen. So ähnlich müssen sich die Jünger gefühlt haben. Sie waren vollkommen von der Bildfläche verschwunden und wussten nicht mehr weiter. Alles, was sie geglaubt hatten, hat sich in nichts aufgelöst. Sie wussten nicht mehr, wo oben und unten war. Können wir uns in die Situation der Jünger hineinversetzen? Sie waren verzweifelt und verwirrt. Der Einzug in Jerusalem und dieses Gefeiertwerden war ja gerade erst eine Woche her. Sie hatten Angst um ihr Leben, hatten Angst, das gleiche Schicksal wie er zu erleiden, wenn die Juden sie entdecken würden. Sie schämten sich, weil sie weggelaufen waren, weil sie sich jetzt nicht mehr bei Jesus entschuldigen konnten oder irgendetwas gut machen. Sie waren am Ende. Und wenige Wochen später stehen dieselben Jünger vor großen Volksmengen und verkündigen ihre Botschaft. Woher kommt das? Was hat diese Veränderung bewirkt? Bevor ich da weitermache, eine Frage noch. Was meinen Sie, was ist die Kernbotschaft der Christen? Wenn man so landläufig sich erkundigen würde, würde man wahrscheinlich, nehme ich mal an, als Antwort bekommen, die Nächstenliebe. Ich lese im Augenblick die Apostelgeschichte, mal wieder, und so etwas besonders mit dem Schwerpunkt, was haben die Apostel gelehrt, wie haben sie gelehrt, und ich finde das total interessant und faszinierend. Und ich habe dabei festgestellt, es geht immer wieder um ein großes Thema, die Auferstehung Jesu. Das und die 40 Tage, die Jesus mit ihnen danach verbracht hat, hat ihr Leben radikal und von Grund auf verändert. Und sie haben von der Auferstehung gesprochen, nicht in einer vergeistigten Form, nicht als Beispiel oder Gleichnis, sondern als Tatsache. Sie haben davon gesprochen, was sie gesehen und gehört und berührt haben, wie wir das eben auch in dem Anspiel gehört haben. Die Apostel waren Zeugen seiner Auferstehung und sie haben das so ernst genommen, dass sie sogar in Apostelgeschichte 1, Vers 21 bis 26 den Matthias zu diesem Zweck nachgewählt haben. Einer muss noch Zeuge seiner Auferstehung sein. Wenn Sie das interessiert, lesen Sie doch mal in Apostelgeschichte 2 bis 7. Da findet man 4 Predigten der Apostel und alle gehen auf den einen Fokus, auf das eine Zentrum hin. Jesus ist auferstanden. Was hat es also mit der Auferstehung auf sich? Können wir den Berichten glauben? Und was hat das mit uns zu tun? Ich habe der Predigt heute den Titel gegeben, Auferstehung, wer es glaubt, wird selig. Jetzt muss ich mit so einem Teil hier noch klarkommen. Wenn man vorwärts machen würde. Ah, Technik ist was Wunderbares, wenn sie funktioniert. Und ich lese den Predigttext aus 1. Korinther 15, erstmal die Verse 3 bis 10. Dieser Abschnitt fasziniert mich immer wieder, seit ich ihn das erste Mal gelesen und eine Predigt darüber gehört habe. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich auch selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste. Das steht schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es die Propheten angekündigt haben. Als der Auferstandene hat er sich zuerst Petrus gezeigt und später den 12 Aposteln. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben, einige sind inzwischen gestorben. Später ist der Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir als der gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Denn ich bin der unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, ein Botschafter Jesu zu sein, denn ich habe die Gemeinde Jesu verfolgt. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Den ersten Punkt habe ich genannt, wir können es glauben. Ich habe mich in meinem Christsein so wiedergefunden, dass ich ja die Auferstehung eigentlich nie in Frage gestellt habe, aber so richtig was mit anfangen konnte ich auch nicht. Und ich habe eigentlich erst eine ganze Weile später auch ja einige Gründe kennengelernt oder diesen Abschnitt neu schätzen gelernt, wo es einfach richtig dargelegt wird, dass wir wirklich glauben können, dass es nicht naiv und dumm ist, dass Jesus tatsächlich leiblich auferstanden ist. Paulus spricht von der Auferstehung als Tatsache. Und wir wissen mittlerweile, dass die biblischen Überlieferungen aus Historikersicht eine höhere Qualität haben als andere Berichte von jedem anderen historischen Ereignis. Einfach durch die Nähe der Berichterstattung zu dem Ereignis selber. Dass man sagen kann, wir haben Berichte, die noch zu Lebzeiten der Ereignisse oder von den Augenzeugen abgefasst wurden. Dass wir nicht Fabeln oder Legenden folgen. Die Auferstehung und Jesu Tod waren bereits im Alten Testament vorhergesagt. Und auf viele Dinge hatte Jesus gar keinen Einfluss, also er konnte es gar nicht manipulieren. Zum Beispiel viele Sachen, die mit ihm am Kreuz geschahen, das konnte er ja nicht machen, sondern das geschah mit ihm und erfüllte das, was die Propheten vorhergesagt haben. Paulus nennt namentliche Zeugen der Auferstehung. Der Korintherbrief wurde circa 50 bis 60 nach Christus geschrieben, also 20 bis 30 Jahre nach der Auferstehung Jesu. Die Zeugen, die er anführt, haben zum Teil noch gelebt, wie wir das auch in dem Text gelesen haben, und waren den Zuhörern bekannt oder zumindest namentlich bekannt. Man konnte sie mit etwas Aufwand durchaus aufsuchen und persönlich befragen. Er nennt Paulus nennt den Petrus als Zeugen, die 12 Jünger, dann mehr als 500 Brüder auf einmal. Irgendwie ist was schiefgelaufen. Ja, ich denke auch, dass mich das etwas zu sehr ablenkt. Ich komme nochmal darauf zurück. Es fing an mit den Jüngern und dann wird uns hier berichtet, dass er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Welcher Gerichtsfall hätte so viele Zeugen aufzubieten? Stellen Sie sich das mal vor, wenn man jede Person nur 15 Minuten nehmen würde, dann würde man über eine Woche, 24 Stunden am Tag, nichts anderes tun, als Zeugen zu verhören. Und um zu hören, dass sie bezeugen, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen haben. Dann erschien er Jakobus, dem Bruder Jesu, also nicht dem Bruder des Johannes, sondern dem Bruder Jesu, von dem wir vorher überhaupt nichts hören. Und kurze Zeit später ist er einer der führenden Personen in der Gemeinde Jesu. Das muss ihn vollkommen umgekrempelt haben. Und zum Schluss führt Paulus sich selbst als Zeugen an. Und das ist auch ein starkes Zeugnis, ein starker Beweis, wenn sogar die Gegner es nicht anders können, als diese Tatsache der Auferstehung zu bezeugen. Paulus hatte keine Vision oder einen Traum, sondern eine tatsächliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Gibt es noch weitere Indizien, die die Tatsache der Auferstehung glaubwürdig machen? Ein Hinweis dazu in eigener Sache. Vieles, was ich hier zusammengesammelt habe, stammt unter anderem aus den Büchern Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell und Der Fall Jesus von Lee Strobel. Und die haben sich intensiv mit wissenschaftlichen und historischen Belegen zur Auferstehung Jesu beschäftigt. Kann ich zur Lektüre empfehlen. Eine Frage ist, war Jesus wirklich tot? Dazu muss man wissen, dass die Kreuzigung eine ungemein grausame und effiziente Hinrichtungsmethode war, die von den römischen Kriegsknechten gewissenhaft ausgeführt wurde. Die war so brutal, dass sogar die ganz wenigen, von denen zum Beispiel der Historiker Josephus berichtet, dass sie noch am Kreuz doch noch begnadigt wurden, es dennoch nicht überlebt haben. Als man prüfen wollte, ob Jesus tatsächlich schon tot war, stach man in seine Seite und es trat Blut und Wasser oder wässrige Substanz aus. Das ist aus medizinischer Sicht auch ein Hinweis darauf oder ein Beleg dafür, dass Jesus tatsächlich tot war. Und von daher ist es eigentlich ausgeschlossen, dass Jesus nur scheintot oder bewusstlos war. Übrigens war die Kreuzigung derart grausam und abschreckend, dass sie erst in Kunst- und Schmuckfertigung Einzug gehalten hat, als es keine Kreuzigungen mehr gab und kein Augenzeuge davon mehr lebte. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass ein scheintoter Jesus, geschwächt durch den Blutverlust, der vorangegangenen Geißelung, der Dornenkrone und der Kreuzigung in der Lage gewesen wäre, einen circa 2 Tonnen schweren Stein von innen vom Grab zu wälzen, eine römische Wache von eventuell 16 Elitesoldaten zu schlagen und dann noch seinen Jüngern den Eindruck zu vermitteln, er hätte den Tod überwunden. Es ist auch erstaunlich, dass sich die Botschaft von der Auferstehung direkt am Ort des Geschehens ausbreiten konnte, in Jerusalem, wo man einfach nur in die Nähe von Golgatha gehen musste, um das Grab aufzusuchen, um festzustellen, dass es wirklich leer war. Ein anderes Argument ist, warum vermochten die Gegner nicht, den Leib Jesu vorzuweisen? Sie hätten nur ihn in eine Parade durch die Stadt fahren müssen und die ganze Sache mit der Rede von Auferstehung hätte sich in nichts aufgelöst. Sie konnten es nicht, weil sie wussten, dass das Grab leer war. Sie haben ja selbst die Wachen bestochen, um eine Geschichte vom Diebstahl des Leichnams durch die Jünger in Umlauf zu setzen. Zweite Möglichkeit, haben ihn die Jünger weggebracht. Nach allem, was wir wissen, waren die Jünger total verängstigt und ich denke auch in solchen Dingen unerfahren. Sie hätten auch die 16 römischen Soldaten überwinden müssen, die 2 Tonnen Stein vom Grab entfernen müssen und dann noch Jesus unbemerkt an einen geheimen Ort bringen müssen. Es ist auch eigenartig, dass in all den Jahren es nie gelungen ist, einen von den Jüngern so zum Reden zu bringen, dass er es zugibt und verrät, wo sie ihn hingebracht haben. Es wurde auch in keinem der Verhöre überhaupt der Versuch unternommen. Es ging um ganz andere Fragen. Auch angesichts des Todes hat keiner der Jünger sein Gewissen erleichtert und diesen Betrug zugegeben. Und überhaupt passt solch ein Betrug überhaupt nicht zur Integrität und Ehrlichkeit der christlichen Lehre und dem Leben der Apostel, wie wir es kennen. Es gibt eine Menge Erklärungsversuche, die meistens einen Aspekt der Auferstehungsgeschichte anders deuten oder in einen anderen Zusammenhang bringen wollen. Aber sie decken immer nur einen kleinen Teil und darin genannte Details ab. Die übrigen bleiben entweder unerklärt oder müssen einfach ignoriert werden, was auch getan wird. Ein anderes Indiz wäre, dass der Feiertag plötzlich und über einen ziemlich kurzen Zeitraum vom Samstag, dem Sabbat, auf den Sonntag verlegt wurde. Warum hätten die Christen das tun sollen, wenn es nicht ein einschneidendes Ereignis gegeben hätte, nämlich die Auferstehung Jesu? Verschieben von Zeiten und Feiertagen ist in unserer Zeit keine große Sache, in Zeiten von Gleitzeit und flexiblen Arbeitszeiten. Aber für die Juden war der Sabbat etwas ganz Besonderes. Immerhin hatte ihr Volk schon einmal wegen Missachtung der Sabbatruhe im Land das Gericht Gottes erlebt, nämlich die Wegführung nach Babylon. Und jeder Frevel am Sabbat lässt sie erneut das Gericht Gottes befürchten. Daher kam wahrscheinlich auch die große Nervosität, als Jesus am Sabbat heilte und die Jünger am Sabbat Ehren aßen. Und doch kam schon ganz früh daneben der Sonntag als Tag der gottesdienstlichen Versammlung auf und wurde von den Christen direkt übernommen. die Veränderungen im Leben der Jünger, die schnelle Ausbreitung des christlichen Glaubens und die gesellschaftlichen Änderungen sind ohne das Ereignis der leiblichen Auferstehung Jesu nicht recht erklärbar. Lee Strobel, der dieses Buch geschrieben hat, war in den USA ein bekannter Gerichtsreporter, dessen Frau zum Glauben kam und der daraufhin versuchte, mit allen seinen Methoden die Schwachstellen des christlichen Glaubens herauszustellen und ist darüber selbst zum Glauben gekommen. Er war dann unter anderem Pastor in Willow Creek und Saddleback in den USA und er zitiert Professor J.P. Moreland mit den Worten: Wenn Sie damals einen Blick auf das erste Jahrhundert geworfen hätten, hätten Sie dann eher dem Christentum oder dem Römischen Reich eine Überlebenschance gegeben? Vermutlich hätten Sie keine müde Mark auf eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Leuten gesetzt, deren Hauptbotschaft es war, dass ein gekreuzigter Handwerker aus einem obskuren Dorf über den Tod triumphiert hatte. Und doch war diese Bewegung so erfolgreich, dass wir heute unsere Kinder Peter und Paul nennen und unsere Hunde Cäsar und Nero. Die Bedeutung der Auferstehung liegt nicht nur in dem historischen Ereignis, sondern es geht auch um mehr und unsere persönliche Stellung dazu. Dazu lese ich den zweiten Abschnitt des Predigttextes aus 1. Korinther 15, Vers 12 bis 20. Wenn also im Evangelium gesagt wird, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wissen diese Leute eigentlich, was sie damit sagen? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube wäre völlig wertlos. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes, denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt und das kann ja dann nicht stimmen, wenn mit dem Tode alles aus ist. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube mehr nichts als eine Illusion und ihr seid nicht von eurer Schuld frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Nachdem Paulus vorher erklärt hatte, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, indem er die Zeugen benennt, legt er jetzt hier in unnachahmlicher Weise dar, weshalb die Auferstehung Jesu für uns Christen so wichtig ist, dass wir einfach daran glauben müssen. Das ist mein zweiter Punkt. Das erste war, wir können glauben, haben guten Grund dafür. Zweite, wir müssen glauben. Die Auferstehung Jesu ist die Bestätigung für die Wirksamkeit von Jesu Opfer. Das heißt in Vers 17, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Jesus hatte keine eigene Sünde. Hätte er nur eine winzige, kleine, eigene Sünde gehabt, dann wäre er nicht das vollkommene Opfer gewesen. Der Tod hätte ein Recht gehabt, ihn zu halten. Und so ist die Auferstehung der Beweis dafür, dass wirklich Jesu Opfer gültig und vollständig war. Und deswegen ist es ganz entscheidend wichtig, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und zwar am dritten Tag, weil das so angekündigt war. Hätte es vorher drin gestanden, nach 5 Tagen, dann hätten wir noch 2 Tage warten müssen bis Ostern. Aber dann wäre es passiert. Die Auferstehung Jesu zum Weiteren gibt uns die begründete Hoffnung auf die eigene Auferstehung. Er ist der Erste, der Erstling und wir dürfen daran glauben, dass wir auch mit ihm auferstehen werden, weil er es versprochen hat. Und er hat selbst den Beweis dafür angetreten. In Vers 19 heißt es, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft hätten, wären wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Ein Christ ohne Auferstehungshoffnung ist arm dran. Dann wäre wirklich mit dem Tod alles aus und dann in diesem kurzen Leben alles auszukosten, was geht, wenn danach doch nichts mehr kommt, wäre eine logische Konsequenz. Aber Paulus wischt das alles mit den Worten dann vom Tisch, nachdem er jetzt diese ganzen Möglichkeiten mit Wenn und Aber und Wäre und Hätte aufgezeigt hat. Tatsächlich aber ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. Keine weitere Diskussion nötig. Und weil Jesus auferstanden ist, können wir mit ihm leben. Nicht nur gedanklich, er ist also nicht nur irgendeine Erinnerung, sondern wir haben ein lebendiges Gegenüber. Und weil Jesus auferstanden ist, machen unsere Gebete Sinn, weil wir ja mit einem Lebendigen reden und nicht nur mit einer Idee oder ja irgendwie einem, keine Ahnung, geistigen Wesen oder einem treuen Hinterbliebenen. Und die ersten Christen haben ihn nach seiner Himmelfahrt genauso angerufen. Und wir dürfen wissen, dass er uns beim Vater vertritt, wie es in Hebräer 7, Vers 25 heißt. Das wäre alles nicht möglich, wenn Jesus nicht tatsächlich auferstanden wäre. Was machen wir jetzt damit? Wir haben gelernt, dass wir erstens an die Auferstehung Jesu glauben können, weil es glaubwürdig ist und Jesus tatsächlich auferstanden ist. Zweitens, weil es wichtig ist, daran zu glauben, weil mit der Auferstehung unser christlicher Glaube und unsere Hoffnung steht und fällt. Und so wie im Anspiel der Thomas es nicht lassen konnte, dann dem Tertius, den wir hier erfunden haben, weiterzusagen, sollen wir das auch weitersagen. Im Grunde kann man sagen, das leere Grab ist das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens. Das gibt es in keiner Religion. Das Grab jedes anderen Religionsgründers ist bekannt und belegt, ob das Buddha, Konfuzius oder Mohammed ist. Von keinem anderen Religionsstifter ist meines Wissens auch nur der Anspruch bekannt, dass er nach genau bestimmter Zeit, hier nach den 3 Tagen, aufersteht. Und wenn es einer der Nachfolger behauptet hätte, dann bräuchte man nur zum Grab gehen und die Überreste vorzuweisen und die Sache wäre erledigt. Ich glaube auch, dass die Auferstehung Jesu ein großes Missionsargument ist. Es ist doch noch fantastischer, den Tod zu überwinden, als ein Mittel gegen den Krebs gefunden zu haben. Das kann auch in unserer Umgebung die trösten, die Angst vor dem Tod haben und vor dem, was danach kommt. Und es fordert die heraus, die sagen, dass mit dem Tod alles aus ist. Die Auferstehung Jesu spricht dem entgegen. Man kann streiten über Dreieinigkeit und Gottes Sohnschaft und Jungfrauengeburt. Aber wenn Jesus wirklich auferstanden ist, was sagt das dann über ihn aus? Das hebt ihn über alle Menschen und Propheten weit hinaus. Daran könnte man, denke ich, auch im Gespräch mit Moslems anknüpfen. Und einem Hindu, der viele Gottheiten verehrt und an Reinkarnation glaubt, kann man sagen, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Das Rad der Wiedergeburten ist zum Stillstand gekommen. Und wir haben die Hoffnung der Auferstehung und eines ewigen Lebens bei Gott. Und einem Buddhisten, der die völlige Auflösung des Selbst im Nirvana erwartet und dessen Gründer es selbst auch nicht geschafft hat, den können wir bekannt machen mit dem, der den Tod besiegt hat, der selbst auferstanden ist und uns eine Auferstehung und ewiges Leben in der Gegenwart Jesu verheißt. Wir haben heute Morgen logische, wissenschaftliche und theologische Gründe dafür sprechen lassen. Nun liegt es an uns, was wir damit machen. Ignorieren, zweifeln oder glauben und weitersagen und mit den Jüngern Zeugen seiner Auferstehung sein. Zum Abschluss der Predigt möchte ich Ihnen den alten Ostergruß der Ostkirchen zurufen und jeder kann die dazugehörige Antwort so sprechen, wie es ihm dabei ums Herz ist. Fragend, ungläubig, erleichtert, bewundernd, andächtig, proklamierend. Der Herr ist auferstanden. Amen.